Moin, wir sind die Küstenfräuleins. Hier kommen die Titten auf den Tisch. Moin. Herzlich willkommen bei den Küstenfräuleins. Schön, dass ihr wieder da seid.
Moin.
Mein Name ist Carina Darwert.
Und ich bin Roberta Xiros.
Und Roberta, die ist Business-Coachin, Life-Coachin und systemische Coachin.
Und Carina ist Moderatorin, Autorin und Rednerin.
Und heute sind wir nicht alleine. Wir haben heute, Trommelwirbel, unsere erste Gästin im Podcast. Wir freuen uns ganz, ganz doll, dass du da bist. Ich sage einmal schön deinen Namen. Heike Holz ist heute bei uns.
Hallo. Schön, dass ich da sein darf.
Wir freuen uns sehr und sind auch ein bisschen aufgeregt, denn wir haben heute ein knallhartes Tabuthema hier auf dem Schirm und wir hätten uns ohne dich an das Thema nicht rangetraut. Und warum du unsere geeignete Person heute bist, das verrate ich jetzt einmal unseren Hörerinnen und Hörern, unseren Fräuleins. Du bist die Geschäftsführerin von der PETSE, also vom PETSE-Institut. Vom PETSE-Institut wiederum ist der Trägerverein der Frauennotruf Kiel. Und ich habe gelesen, was PETSE für euch heißt. Das finde ich ist eine ganz schöne Beschreibung. Ihr habt einmal aufgeschrieben, Petzen heißt auch Hilfe holen und Hilfe holen ist kein Petzen. Und das alles in einem Kontext mit einem sehr ernsten Thema, nämlich Präventionsarbeit. Es geht darum, Präventionsarbeit zu leisten, wenn es um sexuellen Missbrauch geht. Und da klärt ihr insbesondere Fachkräfte auf, die arbeiten mit Jugendlichen, mit Kindern, mit Menschen mit Behinderungen. Und dadurch soll natürlich langfristig verhindert werden, dass sexuelle Übergriffe passieren. Und ich glaube, Robsi hatte schon sehr oft gesagt als Mutter zu mir, Missbrauch an Kindern ist einfach die schlimmste Horrorvorstellung, die man irgendwie so hat. Und ich habe 5 Neffen, ich kann sagen, ich finde diese Vorstellung auch ganz, ganz schrecklich und habe einen riesen Respekt davor, dass du das alltäglich auf dem Tisch hast. Und deswegen bist du die Richtige, mit der wir heute sprechen wollen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, die einleitenden Worte. Fast hätte ich die PETSE gar nicht besser selbst vorstellen können. Oh. Ganz oft werden wir gefragt, also kommt das denn von Prävention? So, das ist ein Akronym und nein, das kommt tatsächlich von du darfst petzen, du darfst Hilfe holen in dem Thema. Und deshalb finde ich das so cool, dass ihr euch heute auch Hilfe geholt habt und mich dazu geholt habt, weil das Thema macht ganz, ganz vielen Angst erstmal. Also das ist etwas, es ist Angst, es ist schambesetzt, es ist etwas, was sich ganz viele Menschen nicht vorstellen können, dass es Kindern und Jugendlichen in Deutschland passiert, dass sie sexuellen Missbrauch, sexualisierte Gewalt erfahren. Mhm. Und deshalb freue ich mich über den Podcast heute, über die Möglichkeit, darüber zu sprechen, denn wir müssen als Gesellschaft anfangen, darüber zu sprechen. Wir müssen als Eltern anfangen, darüber zu sprechen, als Betreuungspersonen, als Bezugspersonen, Tanten. Das ist total wichtig, dass es das gibt, dass Menschen darüber reden und das Schweigen brechen.
Mhm. Und wir nehmen diese Folge heute auch insbesondere mit dir auf, weil wir am Podcast-Marathon, am Podcast-Ton teilnehmen. Das heißt, alle, die uns jetzt hören, dürfen sich gerne mit dem Thema Podcast-Ton auch mal auseinandersetzen. Da geht es nämlich darum, dass Vereine, die sich einsetzen für gesellschaftliche Themen, einfach mehr Sichtbarkeit bekommen. Und weil uns das Thema sexueller Missbrauch einfach sehr, dass es nicht passiert, liegt uns sehr am Herzen, so herum. Genau, und deswegen haben wir uns entschieden, bei diesem Podcast-Marathon mitzumachen und dem eine Stimme zu geben und vor allem in diesem speziellen Fall eben auch Kindern und Jugendlichen eine Stimme zu geben.
Ja, vielen Dank. Also du sprichst etwas Wichtiges an. Wir sind auf Spenden in unserer Arbeit angewiesen. Wir sind darauf angewiesen, dass ein Teil aus der Gesellschaft finanziert wird und dort werben wir kräftig ein. Ansonsten haben wir den Großteil unserer Einnahmen über Förderung, also wir werden gefördert im Land Schleswig-Holstein und aber auch, dass Menschen uns einfach buchen können. Also dass wir mit Fachkräften, mit Menschen in Schule, in Kitas sprechen, sie fortbilden und über das Thema aufklären, ins Gespräch kommen.
Und wir packen natürlich auch den Spendenlink in unsere Shownotes. Also, wenn sich ein Fräulein hier angesprochen fühlt, etwas hier einen kleinen Einsatz zu bringen, freuen wir uns da natürlich alle drüber. Aber jetzt sliden wir auch mal direkt ins Thema rein. Mhm. Ich habe nämlich für dich, Robsi, eine Frage mitgebracht. Mhm. Und zwar warst du ja, wir können uns das alle bei uns selber gar nicht mehr vorstellen, aber wir waren alle auch mal jung, wir waren alle auch mal Kinder.
Ja.
Aber wir haben alle irgendwelche Gespräche geführt mit unseren Eltern, die haben uns immer gewarnt vor diesen und jenen Dingen. Was gab es da bei dir für Präventionsgespräche, die ihr geführt habt?
Ich habe befürchtet, dass du mich das fragst. Gab es kaum. Also, ich mag es gar nicht sagen. Ich könnte es jetzt beschönigen, aber ich sage es einfach, wie es wirklich war. Mein Vater oder meine Eltern haben das immer sehr so ins Lustige gezogen. Natürlich haben sie angesprochen, dass es gewisse Gefahren da draußen gibt. Ich bin aber, vielleicht habe ich hinterm Mond gelebt, aber ich habe irgendwie, oder meine Erinnerung ist verklärt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das damals nicht nur nicht so besprochen wurde und nicht den Menschen nicht so bewusst war, sondern dass das auch weniger passierte oder zumindest weniger ans Licht kam. Dass eben auch diese Tabuisierung solcher Themen enorm war. Und für meine Eltern kam das gar nicht in Frage. Jetzt, und jetzt kommt das Unschöne, kam das für die offenbar nicht in Frage, weil sie der festen Überzeugung waren, dass mich schon keiner überfallen würde. Sie haben das auch genauso erklärt. Also sie haben es lustig gemeint und haben dann drüber gelacht und haben dann so augenzwinkernd mit mir gesprochen, haben aber gesagt, naja, bei dir brauchen wir uns gar keine Sorgen zu machen, du bist so hässlich, dich überfällt eh keiner. Das war tatsächlich die Präventionsbotschaft meiner Eltern. Na, eine andere gab's nicht. Andererseits war mein Vater dann doch unruhig, wenn ich abends, also als Jugendliche, dann doch mal lange weg sein durfte und alleine mit dem Bus nach Hause fuhr, dann hat er dann schon auch unter der Laterne gestanden an der Bushaltestelle und hat auf mich gewartet. Also das hat er dann schon gemacht, hat das aber nicht kommuniziert. Er war dann einfach da und hat mich halt genervt, weil ich das doof fand.
Ja, gut.
Ich fand es halt super uncool, wenn man das in dem Alter halt einfach super uncool findet, wenn da so ein Vater so still unter so einer Laterne steht an der Haltestelle und wartet, dass man aussteigt. Und die Freunde, die vielleicht noch ein paar Stationen weiterfahren können oder müssen, dann den Vater da sehen. Aber das war super wenig. Es gab auch nicht sowas, also auch solche Ideen oder solche Gedanken wie, ich sollte mein Getränk schützen. Das war nicht so verbreitet. Also diese K.O.-Tropfen, wie man sie nennt, waren damals gar nicht so gang und gäbe, Gott sei Dank. Also es ist ja auch, wäre auch schöner, wenn es das nie wäre. Aber das wurde nicht so häufig eingesetzt wie heute. Gab's schon. Und das erfuhr man dann aber auch von Freunden, die das vielleicht von ihren Eltern hatten. Aber meine Eltern haben sowas gar nicht, die wussten das auch gar nicht. Es war denen gar nicht, das kam denen gar nicht in den Sinn, dass da draußen wirklich böse Menschen sein könnten, die mir was tun könnten. Deswegen hielt sich das total in Grenzen.
Ja, ich habe da mit meiner Schwester neulich auch drüber gesprochen, dass man heute gar nicht mehr das Gefühl hat, dass man so Grundschulkinder irgendwie zur Schule hin und zurück gehen lassen möchte alleine, weil alles Üble in der Welt so präsent ist. Und ich weiß nicht, Heike, gibt es da irgendwelche Statistiken zu? Ist es mehr geworden oder ist es nur unsere Wahrnehmung, dass diese Übergriffe zugenommen haben?
Also die ehrliche Antwort ist, wir wissen es einfach nicht. Mhm. Also wir wissen, dass die mediale Berichterstattung in unserer Wahrnehmung mehr geworden ist, dass das Wissen darüber mehr geworden ist, dass Menschen Aufklärungskampagnen wahrnehmen. Es gibt auf der Bundesebene eine unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Es gab viele Skandale, die medial bearbeitet worden sind. Und da gibt es mehr Verständnis darüber und auch mehr Wissen darüber, dass sowas bestehen kann, dass Kinder sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend erfahren. Und das merken wir schon zunehmend, dass das Wissen darüber ansteigt, dass Eltern und Sorgeberechtigte sich wünschen, dass Kinder und Jugendliche altersgerecht da über das Thema Bescheid wissen und altersgerecht darüber sensibilisiert werden. Genau, und das, Roberta, was du berichtet hast, dass es das gar nicht gab, das geht total vielen so. Also es geht total vielen Fachkräften so und total vielen Menschen, die uns berichten, ich weiß gar nicht, was ich da tun soll, was Präventionsbotschaften sind. Weil alles, was ich gehört habe, ist, geh mit keinem Fremden mit, steig nirgendwo ein. Und da hat eben schon eine Wissensveränderung stattgefunden, dass viele Leute inzwischen wissen, dass sexueller Kindesmissbrauch von Menschen begangen wird, die im unmittelbaren Nahfeld der Kinder sind. Das bedeutet, dass nicht der fremde Mitschnacker, die Kinder einsammelt. Das gibt es auch, die Fälle sind besonders präsent, aber wir wissen, dass sexuelle Gewalt im Nahfeld der Kinder stattfindet, dass Täter und Täterinnen über lange Zeitraum Näheverhältnis zu den Kindern aufbauen.
Ich habe, das ging mir auch gerade durch den Kopf, weil diese mangelhaften oder fehlenden Präventionsbotschaften haben dann natürlich insbesondere auch zu diesem Punkt gefehlt. Also weil dieses Wissen darum, dass das so präsent ist und dass sowas stattfindet und dass man es thematisieren kann und muss und dass es sogar überwiegend im Nahfeld passiert, das ist ja recht jung sozusagen, woraus ich den Rückschluss ziehe, dass ich recht alt bin. Aber ich möchte das jetzt so nicht sagen, weil ich bin ja gar nicht so alt. Aber tatsächlich ist es so jung, dass meine Elterngeneration das nicht wusste eigentlich. Und dann kam mir gerade so in Erinnerung, während du das so erzählst, war ich so in Gedanken, so ein bisschen in meiner Kindheit und habe mich so erinnert an sowas wie Nachbarschaftsfeste. Mhm. Ich wohnte in so einer Reihenhaussiedlung, das waren so mehrere Reihen, die ein großes Areal so einschlossen und da in diesem Mittelraum, in dem Hof, haben wir dann so Feste gefeiert und da waren immer mal so ein paar Nachbarn dabei, die dann so ein bisschen touchy wurden, wenn sie betrunken waren. Und wenn damals so etwas passiert wäre und ich nach Hause gelaufen wäre und gesagt hätte, der hat mich irgendwie komisch angefasst, dann, und das ist richtig schlimm eigentlich, dann wäre ich schuld gewesen. Dann wäre es, das ist eben genau diese Sozialisierung, dass der Frau, dass das ja gar nicht sein könne. Und wenn, dann allenfalls, weil ich irgendwas provoziert hätte. Ich sollte schließlich auch nicht so kokettieren oder so. Sowas wäre dann gekommen.
Ja, ich glaube, das ist so ein Riesending, einfach Aufklärung, dass wir heute erst wissen, was ist überhaupt ein sexueller Übergriff, genau. Oder dass es schon ein sexueller Übergriff ist, wenn dich jemand an deinem Geschlechtsteil kitzelt, wenn du ein Kind bist. Und das, glaube ich, wurde früher alles unter den Tisch gekehrt, auch in Familien, oder gar nicht gesehen, oder es war einfach den Leuten ja auch nicht klar. Ich meine, wie lange ist Vergewaltigung in der Ehe verboten? Ist
1997.
Noch nicht lang genug, ne? Mhm. Also da wurden einfach viele, viele Dinge toleriert. Ich habe, glaube ich, so in meiner Kindheit und Jugend 3 Stories erlebt. Ich war ja ein sehr aufgeklärtes Kind. Also dadurch, dass ich die jüngste von 4 war, habe ich ja die ganze sexuelle Aufklärung von den Großen auch schon mitgemacht und war so, mein Lieblingsbuch in der ersten Klasse war ein Aufklärungsbuch. Ich wusste alles. Ich war so eine richtige Klugscheißerin in dem Bereich und bin da auch sehr dankbar drüber. Also das war wirklich sehr hilfreich. Dadurch konnte ich, glaube ich, hatte ich schon eine Ahnung, was passieren würde, wenn mich jemand in seinem Auto mitnimmt. Wir hatten, da war ich glaube ich 9 Jahre alt, war mal in der Siedlung jemand, ich bin so ein bisschen Bullabü-mäßig, bis zu meinem 10. Lebensjahr war das Bullabü, wo ich gelebt habe. Und da hat sich aber öfter ein Mann rumgetrieben, der Exhibitionist war und immer Mädchen aufgelauert hat und ihnen seinen Geschlechtsteil gezeigt hat. Und wir Mädchen wussten das in der Siedlung und das alleine ist ja auch schon schrecklich. Dann hatte ich mal die Situation, dass ich habe orientalischen Tanz gemacht über, weiß ich nicht, 15 Jahre und wir hatten da mal, also es gab extra, die Scheiben waren schon so eigentlich versiegelt, dass da niemand reingucken kann, es gab nur so kleine Schlitze an den Fenstern und ich war mal allein mit einer Freundin im Tanzstudio und wir haben halt irgendwann gesehen, dass so ein Typ genau durch diesen Schlitz geguckt hat und dabei masturbiert hat und seitdem sind wir nie wieder mit einem guten Gefühl in dieses Tanzstudio gegangen. Wir haben auch damals die Polizei gerufen. Ja, aber es war von da an einfach immer anders und immer komisch. Und es gab auch eine Situation, da war ich 10 Jahre alt, jetzt kommt's raus, da hatte ich meine große kriminelle Karriere gestartet. meine Freundin damals und ich, wir dachten, wir werden jetzt Ladendieben und starteten einen großen Coup. Wir haben in dem ersten Laden was geklaut. Da haben wir gedacht, das klappt ja super, machen wir es im zweiten und im dritten auch noch. Das führte dann dazu, dass uns 3 Ladendetektive folgten. Also,
oh Gott.
Wir waren nicht besonders begabt, kriminell. Auf jeden Fall haben die uns dann in einer, nennen wir es Pommes-Filiale, angesprochen. Also sind wirklich 3 große gestandene Männer auf 2 9 oder 10 Jahre alte Mädchen zugegangen. Wirklich in ihrer ganzen Gewalt und Männlichkeit und Größe haben sich dahingesetzt vor uns, so eine Mauer gebaut und haben zu uns gesagt, ihr leert jetzt eure Taschen, wir nehmen euch mit. Mhm. Und das führte dazu, weil meine Mama mich sehr gut vorbereitet hatte, dass ich hysterisch geschrien habe. Weshalb dann die Filialleiterin gekommen ist und gesagt hat, was machen Sie hier mit diesem Mädchen? Und dann hatten die Jungs nämlich das Problem, zu Recht, weil das hätte man wirklich charmanter verpacken können. Das werde ich nie vergessen, wie meine Mutter hinterher auch sich sowieso totgelacht hat über meine Raubserie. Hat sie mir erst Jahre später erzählt, aber gut. Aber sie hat mir dann erzählt, dass sie wirklich stolz darauf war, wie ich reagiert habe. Und dass auch die Mitmenschen reagiert haben und denen das nicht egal war. So, weil das hätten einfach eklige Säcke sein können.
Ja, also das zeigt ja schon mal, wie wichtig es ist, hinzugucken, also die Filialleiterin, sich stark zu machen, auch vielleicht einen Satz zu haben oder ein Wording zu finden, zu gucken und sich einzumischen, Zivilcourage zu zeigen und zu sagen, so, was ist hier eigentlich los? Und das wünschen wir uns viel öfter in Institutionen, in denen Kinder und Jugendliche unterwegs sind, zu sagen, ich habe irgendwie ein komisches Bauchgefühl, ich weiß, hier ist etwas nicht in Ordnung, irgendwas stimmt nicht und ich spreche das jetzt an. Und ich kann mir vorstellen, dass die Filialleiterin auch einfach gedacht hat, so, hier, also irgendwas ist, stimmt hier nicht.
So nicht, so ja, nicht.
Wenn ein Kind hysterisch rumschreit, stimmt meistens was nicht. Genau. Zumindest in der Welt des Kindes nicht.
Genau. Aber viel wichtiger ist uns eigentlich auch darauf zu gucken, wie kann auch das große, das kleine Nein respektiert werden. Also wie merken wir, dass Kinder Nein sagen, Kinder dürfen Nein sagen. Und wenn ihnen was passiert, ganz wichtig, schuld sind immer die erwachsenen Personen. Kinder und Jugendliche haben niemals Schuld, wenn ihnen ein Übergriff passiert. Du darfst Nein sagen und all unsere Präventionsbotschaften an Kinder und Jugendliche und unsere Projekte zielen immer auf die Selbstwertstärkung, zielen immer darauf, die Kinder und Jugendlichen zu ermutigen, ihnen ihre Rechte zu verdeutlichen, stark zu machen. Sie sind bunt, groß, nicht mit Angst zu arbeiten, sondern zu schauen, du darfst Hilfe holen, du hast das Recht, Nein zu sagen und da zu schauen, wie können wir das Kindern angstfrei beibringen. Und das ist etwas, wo wir mit den Kindern arbeiten und mit den Erwachsenen dazu arbeiten, zu sagen, ihr müsst das gut erklären können, ihr müsst euch in eurer Erziehungshaltung, in eurer Institution, in eurer Familie, muss sich das auch spiegeln. Wenn es heißt, dein Körper gehört dir und die Kinder lernen, mein Körper gehört mir, was bedeutet das eigentlich? Und das fängt die körperliche Selbstbestimmung ja schon häufig beim Naseputzen an. Wenn ich sage, ne, du darfst über deinen Körper bestimmen, aber ich frage, ohne zu fragen, wische ich dir deine Nase ab, wobei ich mich auch manchmal erwische und die Rotze wegwische. Oder ich drücke einem Kind ein Küsschen oder meinem Kind ein Küsschen auf die Wange, ohne zu fragen. Dann merken wir eben, das muss sich auch durchziehen und es muss eben auch gelebt werden in der Familie. Und das ist häufig gar nicht so einfach. Und so wie Robertas Eltern das gar nicht thematisiert haben und du annimmst, dass du vielleicht sogar noch die Schuld bekommen würdest, ich glaube, das könnte heute, und ich gehe fest davon aus und weiß, dass das heute das auch noch so passieren könnte, dass Kindern nicht geglaubt wird, dass Kinder das abgesprochen wird, dass sie die Wahrheit erzählen und dass eine sogenannte Schuldumkehr stattfindet. Du wolltest das doch auch. Was hast du denn gemacht, um zu provozieren?
Das kommt doch nicht aus dem Nichts. Da kommt doch nicht einfach irgendjemand auf dich zu.
Genau.
Mir fällt da eine Situation ein, die mir meine Freundin, also eine liebe Freundin neulich erzählt hat. Sie war mit ihrem Mann essen und mit einigen Freunden noch. Und ihr Mann wollte mit den Freunden einmal kurz vor die Tür gehen und Luft schnappen oder eine rauchen, ich weiß es nicht. Also sie wollten halt kurz raus und dieses Restaurant, in dem sie waren, hatte einen Windfang. Also richtig zwei geschlossene Türen und dazwischen halt dieser Windfang. Und in diesem Windfang begegnete dem Mann meiner Freundin ein kleines, ganz kleines Kind, vielleicht anderthalb, im Schneeanzug, also ganz dick eingemümmelt, und das fiel ihm plötzlich vor die Füße. Die Mutter oder die Eltern des Kindes waren noch im Restaurant und wollten wohl auch gerade gehen. Und das kleine Kind war halt sehr eilig und stolperte da so lang und fiel ihm direkt so vor die Füße. Und da die beiden, also meine Freundin und ihr Mann, auch mehrere Kinder haben und er halt so ein Vollblutpapi ist, hat er aus einem Impuls heraus das kleine Kind genommen und auf die Füße gestellt. Also wieder hingestellt. Weil das einfach total schnell kam. Und er war natürlich, die Hilfsbereitschaft war der Antrieb und er wollte einfach nur lieb sein, so. Hat sich überhaupt nicht dazu, hat sich gar keine Gedanken gemacht in dem Moment, dass die Mutter oder das Kind es vielleicht gar nicht wollen, dass er dieses Kind jetzt da so hochhebt. Hat also wirklich einfach seinem Impuls gefolgt und hat es wieder hingestellt. So. Und plötzlich brüllte die Mutter, also richtig laut, los, er soll sofort ihre Tochter loslassen. Sie will nicht, dass jemand ihre Tochter anfasst. Da war er total erschrocken, weil ihm erst in diesem Moment bewusst wurde, dass er ja ungefragt ein kleines Kind angefasst und auf die Füße gestellt hatte und dass er einfach nur seinem Impuls gefolgt war. Er konnte die Mutter auch gut verstehen, aber meine Freundin und ich, wir haben mal drüber gesprochen, weil wir gesagt haben, woher weiß ich, wann ich wo die Grenze ziehen muss als Mutter. Nicht jetzt, also er, eigentlich war klar, es war allen bewusst, dass er hätte eigentlich fragen können, soll ich dir helfen? Oder hätte die Mutter fragen können, darf ich dem Kind helfen oder einfach weitergehen. Also ich habe überlegt, was ich gemacht hätte. Ich hätte nur gesagt, ach Mäuschen, hoppla, ist alles in Ordnung. Ich hätte das Kind wohl nur angesprochen und wäre weitergegangen, ohne es anzufassen, weil ich halt solche Dinge auch weiß und ich mit diesen Themen ja auch regelmäßig beschäftigt bin.
Kurzer Einschub, meine Mutter sagt dann immer, hast du was gefunden?
Ja.
Liebe ich,
ja. Ja. So, aber es war halt nur der Impuls und also retrospektiv konnte er die Mutter schon gut verstehen. Aber daraus erwuchs dann das Gespräch mit meiner Freundin, weil wir ja nun auch beide Mütter sind und unsere Kinder schon groß, also schon erwachsen sind, wie unsere Präventionsbotschaften so waren und wie die Präventionsbotschaft dieser Mutter wohl grundsätzlich ist. Und ob es nun richtig war, von der Mutter so durchzudrehen, weil sie hat ja gesehen, also es war offensichtlich in der Situation, dass das Kind hingefallen war und da ein Mensch dem Kind nur hochhilft, dass die Mutter das Statement oder dass die Mutter halt sagt, lassen Sie das bitte, aber sie schrie halt, unsere Tochter soll nicht von Fremden angefasst werden und natürlich will sie ihrer Tochter beibringen, schon früh, niemand darf dich einfach so anfassen, ohne dass du das willst. Komplett korrekt. Aber woher weiß ich als Mutter, und das ist jetzt für mich zu spät, aber für die Eltern, die uns jetzt hören, woher weiß ich, wann es zu viel Prävention ist? Also wie vermittle ich dem Kind tatsächlich in diesem Zusammenhang das genau richtige Maß an Vorsicht und an Aufmerksamkeit und auch an Kommunikationsstärke mitzuteilen, ich möchte jetzt hier nicht angefasst werden, und läuft dieses Kind eventuell Gefahr, wenn die Mutter jedes Mal so durchdreht sozusagen und so unheimlich außer sich ist, was ich ja auch irgendwo nachvollziehen kann aus Angst, ne, klar, besteht dann die Gefahr, dass man das Kind dazu erzieht, Berührung zu fürchten? Also wo ist das richtige Maß?
Wir achten grundsätzlich darauf, dass man mit Kindern und Jugendlichen ins Gespräch kommt, wo magst du von wem angefasst werden? Und wer darf mich wo berühren? Mag ich das und wo nicht? Und das, was deinem Mann, deiner Freundin passiert ist, ist, glaube ich, einfach eine schlichte Grenzverletzung. Der hat die Grenze dieses Kindes verletzt und das passiert uns allen. Und das müssen wir uns bewusst machen, dass uns das allen im Alltag passiert. Das passiert mir als Fachkraft, die darüber Fortbildung gibt. Und diese Grenzverletzungen können auch sexualisiert sein, dass ich vielleicht jemanden an Brust oder Po berühre, ohne dass ich das wollte, dass ein Versehen ist. Und es ist total wichtig, über diese Grenzverletzungen zu sprechen. Auch mit Kindern und Jugendlichen zu sagen, das war nicht in Ordnung, das durfte die Person nicht. Und Kinder und Jugendlichen daran zu bestärken, dass ihre Grenzen wahrgenommen werden und niemand diese Grenzen verletzen darf. Und trotzdem leben wir zusammen und das darf passieren. Und weshalb sprechen wir so viel über Grenzverletzungen? Weil wir wissen, dass Partpersonen diese Grenzen systematisch verschieben. Also Menschen, die sexuellen Missbrauch begehen wollen, die sexualisierte Gewalt ausüben wollen, nähern sich Kindern, testen. Über eine lange Zeit hat dieses Kind eine Vertrauensperson, ein Rückmeldesystem. Wehrt dieses Kind sich, sagt es nein, es ist selbstbewusst oder holt es sogar Hilfe. Und das ist ein Zeitpunkt, mit dem wir in der Prävention total gerne ansetzen, weil wir da eine lange Phase haben, wo wir merken, da kann Prävention total gut wirken, wenn Kinder sagen, das war nicht in Ordnung. Mhm. Und dennoch, auch in Institutionen, ermutigen wir, über Grenzverletzungen zu sprechen. Mir ist heute das passiert, es auch transparent zu machen und zu sagen, das war nicht in Ordnung. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass es nicht vorkommt, aber das ist menschliches Zusammenleben, das passiert. Ich finde auch, dass wenn der Freund deiner Freundin das oder der Mann deiner Freundin das gemerkt hat, der kann sich auch auf die Knie setzen, dem Kind in die Augen blicken und sagen, du, ich habe dich gerade hochgehoben, das war ein Reflex, das war nicht in Ordnung, du wolltest das nicht, Entschuldigung. Und dann ist es aufgelöst, es ist vorbei.
Das hätte der auch gemacht, also es war halt dieser Impuls, er ist Vater mehrerer Kinder, Kind fällt hin, er stellt es wieder hin und geht weiter. Genau. Denkt sich dabei gar nichts. Und dass die Mutter dann so wütend wurde, wie gesagt, das konnte er gut verstehen. Also diese Überlegung, was habe ich hier eigentlich gemacht und war das in Ordnung und könnte ich auf das Kind nochmal zugehen? Die kamen ihm dann ja hinterher alle und er konnte das alles super nachvollziehen, aber er war in dem Moment erstmal total erschrocken, weil die Mutter halt sehr, sehr wütend und sehr, sehr laut war. Wahrscheinlich hätte die Mutter bestimmt gesagt, lassen Sie bitte mein Kind los. Es soll nicht lernen, dass Fremde sie anfassen dürfen oder meine Tochter soll das nicht lernen. Tun Sie das bitte nicht wieder und überlegen Sie sich gerne auch in Zukunft, ob Sie sowas nochmal machen wollen. Dann hätte er wahrscheinlich anders reagiert. Aber durch diese Explosion der Mutter war er erstmal total erschrocken und brauchte auch erstmal eine Weile, um sich von dem Schreck zu erholen. Aber kann das natürlich verstehen. Ich habe mich gefragt, was ich getan hätte. Damals, als meine Kinder klein waren, hätte ich mich direkt um mein Kind gekümmert und gesehen, ob es sich verletzt hat oder nicht oder was auch immer. Hätte mich, wenn der Fremde offensichtlich nur helfen wollte, wahrscheinlich sogar noch bedankt. Vermutlich so, ach Mensch, ja danke, ich mach jetzt hier weiter, gehen Sie weg. Ich wäre aber damals gar nicht auf diese Idee gekommen. Heute, mit dem Wissen von heute, denke ich ganz anders. Mit dem Wissen von heute würde ich auch nicht mehr aufhelfen. Vor 20 Jahren hätte ich kleinen Kindern aufgeholfen. Und dann hätte ich ja genauso eine Grenze verletzt. Das ist ja, ich verletze ja auch als Frau eine Grenze. Nicht nur Männer verletzen ja Grenzen. Wie du schon sagtest, ne? Das Kind einfach auch zu fragen, möchtest du jetzt von mir abgebusselt werden oder würde ich das jetzt stören?
Aber es ist unheimlich schwer, auch für erwachsene Personen Grenzen, das gut zu kommunizieren. Mhm. Wo liegt meine Grenze? Also es gibt so ein tolles Kinderbuch, da wird der Vater abgeknutscht von der Oma und dann das Kind. Mhm. Ja. Und da als Vorbild zu agieren, als erwachsene Person, Nein zu sagen, Nein gut zu formulieren, für seine Grenzen einzustehen, das ist total schwierig und bedarf ein bisschen Übung. Mhm. Klar. So, und das andere ist eben zu gucken und Kindern und Jugendlichen selbst beizubringen. Du kannst dich auch grenzverletzend verhalten und wenn dein Gegenüber Stopp sagt, dann ist Stopp. So, also es ist ja auf beiden, geht ja häufig in beide Richtungen, dass Kinder und Jugendliche darüber Bescheid wissen möchten.
Ich weiß noch, ich hatte als Kind so einen Verwandten, ich habe das immer gehasst, wenn ich den umarmen musste. Oh, fand ich den eklig.
Aber wie ist das bei euch? Ihr habt ja nun einen Haufen Kinder in eurer Familie und ihr seid ja alle sehr, sehr herzliche Menschen, die auch unheimlich viel Körperkontakt auch haben miteinander. Das ist ja auch, wenn Carina und ich uns wiedersehen, dann knutschen sie sich ab, aber wir drücken uns schon sehr herzlich. Und da sind wir uns auch beide einig, dass wir es auch beide gerade wollen.
Mhm. Ja.
Aber
auch zwischendurch mal.
Genau, aber der Umgang der Familie mit den Kindern, der ist halt super, super liebevoll und super herzlich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ihr da sitzt bei so einem Familienfest und deine Mama oder deine Schwester, wenn die ihren Neffen den Sohn ihrer Schwester auf dem Schoß hat, dass da nicht allerlei Küsschen verteilt werden.
Ein wichtiges, worauf wir immer hinweisen und worüber wir gerne ins Gespräch kommen, ist, kommen die Kinder auf den Schoß oder nehme ich mir das Kind auf den Schoß? Weil ich das Bedürfnis habe, heute ein Kind auf dem Schoß zu haben und mit jemandem zu kuscheln. Und da entstehen einfach Machtungleichheiten. Ja. Erstmal sind wir körperlich, wir sind autoritär, wir sind den Kindern überlegen. Das ist so die Richtlinie zu gucken. Ne? Da kann ich fragen, möchtest du auf den Schoß? Oder kommt das Kind zu mir auf den Schoß?
Einmal Katze sein, ne? Das wäre toll. Da stellt sich diese Frage nicht.
Ich mache da tatsächlich bei meinen Neffen auch so meine eigenen Sozialstudien. Also ich meine, zwei sind Babys, die zählen jetzt noch nicht. Aber zwei davon sind halt so Raketenkinder, die wirklich einfach gar keine Nähe haben wollen. Und das ist auch völlig okay. Einer davon holt sich manchmal Nähe durchs Toben, weil er das dann liebt. Und der andere ist eher so, wenn du ihm was vorliest, man sitzt auf dem Sofa nebeneinander und irgendwann lehnt er so seinen Kopf an deine Schulter. Das ist so, das ist für mich als Tante das höchste Gefühl von Vertrauen, weil das von ihm ganz alleine kommt.
Ja.
Und ja, der wird jetzt nicht morgen aufstehen und mir in die Arme laufen und sagen, Tante Pütti, küssi, küssi. Wird nicht passieren. Und das ist auch in Ordnung. Aber ich fordere es auch nicht ein.
Und das ist für viele Eltern erstmal auch total schwierig, wenn man sagt, möchtest du einen Gute-Nacht-Kuss? Und das Kind sagt, nein, sich daran zu halten. So, dein Nein zählt.
Auf so eine Idee wären meine Eltern nicht nur nie gekommen, ich aber auch nicht, wenn ich jetzt so zurückdenke. Aber meine Kinder waren halt auch so, die wollten halt auch immer einen Gute-Nacht-Kuss haben. Die haben sich also auch, ihre ganze Körpersprache hat gezeigt, ich möchte jetzt bitte meinen Gute-Nacht-Kuss haben. Und wenn ich so zurückdenke, ich hatte ja damals sehr, sehr, sehr lange, sehr langes Haar. Und das war der Stolz meines Vaters. Also wie komisch eigentlich, dass mein Vater stolz auf meine langen Haare ist. Also da finde ich schon ein bisschen creepy jetzt eigentlich, aber war halt damals so. Da wurde ich halt immer vorgeführt. Wenn also Besuch da war, dann musste ich irgendwann aufstehen und meine langen Haare präsentieren. Und dann hat mein Vater immer meine Zöpfe geöffnet und hat dann immer meine langen Haare präsentiert. Und jetzt, wo ich es jetzt so erzähle und mich daran erinnere, finde ich das richtig unheimlich. Mit dem Wissen von heute. Hätte ich damals diesen Selbstwert empfunden und wäre ich in irgendeiner Art und Weise so aufgeklärt worden, wie heute die Kinder aufgeklärt sein können oder aufgeklärt werden können, dann hätte ich zu dem Zeitpunkt gesagt, nein, möchte ich nicht. Das ist mein Körper, das sind meine Haare und das sind auch meine Zöpfe. Und wenn ihr hier Party feiert, dann feiert Party, aber lasst mich da raus. Ich gehe jetzt in mein Zimmer. So, ich will hier nicht vorgeführt werden. Und dann durften alle meine seidigen, lockigen Haare anfassen. Und das ist ja nicht sexualisiert. Der Gedanke dahinter ist ja nicht, also würde ich jetzt meinen, nicht sexuell, aber irgendein anderer total kranker Gedanke hat da ja hinter gestanden. Und das hätte ich mir gewünscht für damals. Das habe ich aber so abgehakt, weil es halt tabu war, so etwas zu verbieten oder sich da so abzugrenzen oder eine Grenze zu zeigen. Grenzen gab es ja gar nicht. Eltern hatten keine Grenzen. Also wir Kinder hatten keine Grenzen gegenüber unseren Eltern. Die durften einfach alles. Und wenn man von denen auf die Nase bekam oder wenn man gehauen oder geschlagen wurde, dann wurde das hingenommen. Da kam man eigentlich auch eher nicht auf die Idee, sich Hilfe zu holen. Niemand aus meinem Bekanntenkreis und auch wir, mein Bruder und ich, wir wurden viel geschlagen, wirklich viel. Wir wären nie auf die Idee gekommen, das Haus zu verlassen und bei Nachbarn um Hilfe zu bitten, weil Mama uns schlägt. Das war wirklich dieses, du weißt schon warum, es hat alles seinen Grund und du bist schuld. Wenn du nicht gemacht hättest, was du gemacht hast, was auch immer es war, manchmal wussten wir das ja gar nicht, aber irgendwas war es halt, dann hätte deine Mutter ja jetzt gar keinen Grund, dich zu schlagen. Also es ist wirklich, wirklich schlimm und deswegen ist es toll, dass es so ein Bewusstsein gibt. Jetzt frage ich mich aber auch so für den praktischen Umgang, wenn so ein Kind von in der Kindertagesstätte zum Beispiel oder in irgendeiner, keine Ahnung, Jugendtreff im Nachmittagsbereich solche Botschaften aufschnappt und mitbekommt und es auch wirklich Gespräche gibt und pass auf, also die ErzieherInnen, die kommunizieren das ja auch. Was macht so ein Kind, wenn das zu Hause überhaupt nicht gelebt wird? Also wie kriegt so ein Kind das übereinander, dass es zu Hause dann sagen darf, weil es das gerade im Kindergarten gelernt hat, ich möchte jetzt kein Küsschen, ich möchte jetzt nicht abgebusselt werden, ich möchte jetzt auch nicht auf dem Schoß. Und dann wird das ignoriert Was macht so ein kleines Kinderköpfchen damit?
Ja, also im besten Fall gibt es zu dem Präventionsprojekt, das in der Kita stattfindet, natürlich auch einen Elternabend und begleitendes Infomaterial für Eltern. Wir merken, dass Kinderrechte ja zunehmend im Bewusstsein sind und dass sich zum Beispiel eine klare Verhaltensveränderung gegenüber Gewalt gegen Kindern gibt. Also gerade Gewalt in der Erziehung, Schlagen, dass das nicht mehr toleriert wird, dass da schon eine krasse Verhaltensveränderung stattgefunden hat und auch eine Wahrnehmensveränderung im Hinblick auf Kinder und Jugendliche haben das Recht, gewaltfrei aufzuwachsen. Mhm. Und im besten Fall bekommen Eltern flankierend Informationen an die Hand und bekommen auch Informationen darüber, wie trotzdem, dass mein Kind zu mir sagt, mein Körper gehört mir, ich putze jetzt nicht Zähne, dass zu Hause gut thematisiert werden darf, dass in Ausnahmesituationen natürlich zum Beispiel beim Arztbesuch sich vor einer Person, die du nicht kennst, ausgezogen werden muss unter Umständen oder dass du auch neben dem Recht auf deinen eigenen Körper auch das Recht des gesunden Aufwachsen hast. Und ich als erwachsene Person bin dafür verantwortlich, dass du saubere Zähne mit sauberen Zähnen ins Bett gehst. Und das gehört eben dazu. Und das gewaltfrei durchzusetzen, dass Zähneputzen trotzdem stattfindet, auch wenn dein Körper dir gehört. Das wird am besten nebenher auch mit Eltern und Sorgeberechtigten thematisiert. Und ansonsten darf man das eine natürlich nicht lassen, das eine machen und das andere nicht lassen. Also trotzdem müssen natürlich Rechtsräume wie in Schule, in Kitas gelebt werden, wo Kinder und Jugendlichen merken, ich darf hier mit bestimmen, meine Stimme wird hier gehört. Und statistisch wissen wir natürlich auch, dass der sicherer Ort häufig für Kinder und Jugendliche die Institution ist, in der sie dann sind. Und da gibt es eindrückliche Berichte von Schüler und Schülerinnen, die berichten, meine Lehrkraft wusste es zum Beispiel, dass ich häusliche Gewalt erfahre. Ich wusste auch, dass das nicht erlaubt ist. Aber sie hat mir einfach den Raum zum Wachsen gegeben, gezeigt, wo sind meine Stärken, wo sind meine Kompetenzen, mir Ruhe gegeben, war besonders nachsichtig mit mir und hat mich dann auch gesehen in dem Gesamtgefüge. Und wichtig ist, dass betroffene Personen, auch Betroffene von sexualisierter Gewalt häufig, starke Frauen mit eigenen Familien sind, die sich ein eigenes Sexualleben wieder aufbauen konnten und trotzdem nicht das diesem Opferbild, sag ich mal, dem Bild der betroffenen Personen entsprechen, die wir heute häufig haben. Also, dass diese Kinder nicht geschädigt sind fürs Leben oder gezeichnet sind fürs Leben, sondern starke Erwachsene, die mit beiden Beinen im Leben stehen, eigene Familien gründen, tolle Karrieren haben, weil sie eben gemerkt haben, es ist trotzdem mein Recht in Schule, es ist mein Recht, hier mitzubestimmen und das, was mir zu Hause passiert, ist vielleicht zum Teil Unrecht und das weiß ich auch.
Ich finde, ein gutes Beispiel dafür ist Lena Jensen, der folge ich auf Instagram, die klärt ganz viel über sexuellen Missbrauch auf und ich folge der schon eine ganze Weile und gucke immer, was ich da irgendwie so an Tipps und Tricks so für den Alltag mitnehmen kann. Und das sind so, also erstmal teilt sie oft diese Erfahrung, dass immer wenn dann mal irgendwas rauskommt, irgendein Täter wirklich identifiziert wird und da auch strafrechtlich verfolgt wird, die Leute immer im Umfeld sagen, es gab Anzeichen. Also immer dieses, ja, Mensch, eigentlich hätten wir damit rechnen können. Und dass es wirklich einfach darum geht, hellhörig zu sein, so im Alltag, wenn Kinder Sprache verwenden, die sie in dem Alter vielleicht eigentlich noch nicht kennen sollten, wenn die irgendwie geschlechtsorientiert Körperkontakt suchen. Und das fand ich alles total spannend, weil ich habe mal in der Kita vorgelesen und da war so ein Mädchen, Und die kam ständig, hat die mich umarmt. Die war super touchy und ich habe es überhaupt gar nicht, konnte damit gar nicht umgehen. Ich fand es super strange, weil ich habe die ja alle vorher noch nie gesehen in meinem Leben und habe ihr nur gesagt in meinem, keine Ahnung, wie ich halt versuche, erzieherische Maßnahmen umzusetzen im Alltag, habe ich ihr gesagt, du brauchst mich nicht zu umarmen, wir kennen uns ja gar nicht. Das ist doch so völlig okay. Aber du kannst dich hier hinsetzen, so. Und diese Unterschiede finde ich so krass.
Ja, ich frage mich, jetzt geht mir gerade durch den Kopf, warum macht so ein Kind das? Wenn das so besonders anhängig ist, ist das schon eine Red Flag für pädagogisches Personal, dann nochmal hinterher zu sein, nochmal nachzufragen? Oder gibt es vielleicht einfach Kinder, die wirklich so Menschen, die halt einfach unheimlich anhänglich sind? Kann ich mir, ich hatte sowas auch. Ich war auch in einer, ich weiß nicht, so ein Bastelnachmittag oder so, als meine Kinder klein waren. Und da war auch ein Mädchen, das saß die ganze Zeit neben mir, wollte immer ihre Hand auf meinen Arm legen und hat mich ununterbrochen, statt zu basteln und mitzumachen, hat die mich ununterbrochen angesehen und hat mir immer gesagt, wie wunderschön ich sei. Und dass ich so eine schöne Mama sei und so wunderschön. Und hörte auch nicht auf, mir das zu sagen. Beim ersten Mal habe ich noch gedacht, das ist aber lieb, vielen Dank. Und beim zweiten Mal fand ich das schon so, hast du gerade schon gesagt. Und das hörte dann auch nicht auf. Es war so quasi verbal ähnlich, vergleichbar.
Ja, also Nähe und Distanz muss erlernt werden. Ne? Wem bin ich nah, wann? Und wann ist Nähe vielleicht auch unangebracht? Und gleichzeitig darf ich auch als Erwachsene, als Vorbild agieren und sagen, hey, meine körperliche Grenze ist erreicht. Ich mag es heute nicht so nah. Du darfst dich neben mir setzen. Nicht auf meinen Schoß oder nicht an mir dran. Mhm. So. Das ist etwas, was ganz, ganz vielen Fachkräften durch den Kopf geht. Wann erkenne ich sexualisierte Gewalt? Wann sehe ich eigentlich, dass ein Kind betroffen ist? Und diese Puzzleteile, die werden häufig erst im Gespräch zusammengefügt. Also, dass man merkt, ich habe zu lange, wenn in Retrospektive sagen viele, ich habe zu lange gewartet, mit einer Kollegin oder einem Kollegen darüber zu sprechen. Mhm. Wir haben zu lange im Team gewartet, dass zu thematisieren, was uns dort aufgefallen ist. Und häufig setzt sich in Kinderschutzfällen die Puzzle erst zusammen, wenn viele, möglichst viele miteinander reden und miteinander ins Gespräch darüber kommen, was sie beobachten, an dem Kind dranbleiben, gezielt dann vielleicht auch mit dem Kind ins Gespräch kommen und dem Bauchgefühl einfach nachgehen im Alltagsstress, in dem Stress, in dem man hat, zu gucken, ja, wie gehen wir da jetzt als Team gemeinsam vor?
Ich stelle mir das auch super herausfordernd vor, wenn so eine Situation eintritt und ein Kita-Team, ich nehme jetzt einfach mal so ein Kita-Team, spricht darüber und ist sich einig, dass da Handlungsbedarf besteht. Irgendwie werden dann ja, das, wenn ich das richtig verstanden habe, gelten eure Fortbildungen ja nicht nur der Prävention und der Identifizierung solcher Fälle, sondern auch der Folge. Wie geht man auf die Eltern zu, wie spricht man mit denen? Das vermittelt ihr doch wahrscheinlich auch, ne? So, jetzt stelle ich mir das gerade so vor, das sind halt so Eltern, die A, nicht wissen, was sie tun oder noch viel schlimmer wissen, was sie da tun und das natürlich nicht an sich kommen darf. Und dann kommt da so eine Kita-Leitung auf sie zu und sagt, wir würden gerne mal mit ihnen reden, uns ist da was aufgefallen. Und dann kommt halt die erlernte Gesprächsführung und die Eltern blocken komplett ab und machen irgendwie noch mehr Druck auf das Kind. Was ist denn dann... Ich könnte mir vorstellen, dass die uns jetzt hören, das gerne wissen möchten. Wie geht man denn dann weiter vor, wenn das Kind das dann plötzlich nicht mehr bestätigt aus Angst vor der Reaktion der Eltern und die Eltern blocken ab? Und man hat ja im Grunde dann ja gar nichts mehr in der Hand. Was kann man dann tun?
Genau, das ist jetzt ein ganzer Fachdiskurs, den wir aufmachen. Also mit der Frage können wir wirklich mehrere Fortbildungsveranstaltungen führen. Das ist eine sehr gute Frage, Roberta. Was ist jede Antwort, die ich geben werde, ist zu kurz darauf. Das Erste ist immer schon mal, der erste Schritt ist getan. Es ist sozusagen ins Gespräch und im Diskurs darüber. Und der der weitere Erfolg hängt wirklich maßgeblich von der Planung und dem individuellen Fall ab. Mit wem sprechen wir zu wann und welchem Zeitpunkt? Aber wichtig ist, dass Fachkräfte darüber sprechen, sich Hilfe holen dürfen, auch an Fachberatungsstellen sich wenden dürfen, dort Hilfe holen dürfen, sich beraten lassen dürfen und dann gemeinsam einen Handlungsplan erstellen, einen Interventionsplan erstellen, wie vorgegangen werden kann. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich von Fall zu Fall. Wie alt ist das Kind? Wie ist die Lebenssituation und die Umstände zu Hause? Haben wir die Vermutung, dass ein Elternteil, das im Haushalt lebt, die missbrauchende Person ist? Können wir mit dem anderen Elternteil ins Gespräch kommen? Also da gibt es dann einen ganzen Satz von Fachstandards, die wirklich wichtig sind und die gelehrt werden und wo sich Fachpersonenhilfe holen können. Was uns immer wichtig ist, ist dieses erste Impuls, das Nicht-Wegschieben des Gedankens. Ich glaube dir, du bist nicht allein. Es passiert vielen Kindern und Jugendlichen. Dich trifft keine Schuld. Und wichtig zu gucken und zu signalisieren, ich bin hier, ich bin ansprechbar, ich kenne mich mit dem Thema aus und es schockiert mich nicht, was du erzählst, weil das erste Antesten häufig oder das erste Gespräch häufig ein Antesten ist und Kinder und Jugendliche merken, wenn das Gegenüber so völlig erschrocken, panisch reagiert und machen dann eher zu, sondern eher die Gewissheit ausstrahlen. Ich weiß, was jetzt die nächsten Handlungsschritte sind. Und ich werde dir erzählen, mit wem ich darüber spreche. Ich mache nichts über deinem Kopf hinweg, aber das sind Themen, die in Fortbildung ganz dezidiert und bei Fachkräften gelehrt werden sollten.
Hast du noch einen Tipp für den Privatgebrauch, was man machen kann, was Eltern, die Kinder zum Beispiel zu Besuch, zum Spielen da haben, regelmäßig, enge Freunde der eigenen Kinder, die so eine Vermutung haben, so ein Tipp für Menschen, was die so unternehmen können, bevor sie dann gleich zur Polizei zu laufen, ist ja auch eine drastische Überlegung und das wollen ja viele auch nicht so gerne. Und so in Anführungsstrichen ganz normale Eltern, die da eben nicht ausgebildet sind, wissen vielleicht auch gar nicht, ob und wie sie das Kind ansprechen können. Hast du also einen Tipp für Eltern, was man bei so einer Vermutung unternehmen kann?
Genau, also Fachberatungsstellen vor Ort sind nicht nur für betroffene Personen da, sondern auch in den Situationen. Und ansonsten gibt es das Hilfetelefon sexueller Missbrauch, an den ich anrufen kann. Und ich würde auch vorschlagen, einfach mal ein Buch anzuschaffen und es, je nachdem nach Alter der Kinder. Es gibt zum Beispiel ein ganz tolles Buch, Nein ist Nein. Das ist ein Kinderschutz-Rap, der viral gegangen ist vom Mutzentrum. Und dann einfach mal gemeinsam zu lesen und so Präventionsbotschaften zu streuen. Sich beraten lassen und Hilfe zu holen, nicht allein zu bleiben mit dem Thema, den Gedanken nicht wegzuschieben, dass es wirklich sein könnte und das wieder nach hinten zu schieben und zu sagen, das passiert schon nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Die statistische Wahrscheinlichkeit ist, dass 1 bis 2 Kinder pro Schulklasse in Deutschland betroffen ist. Da geht die WHO von aus und wir müssen davon ausgehen, dass wir Betroffene in unseren Bekannten- und Freundeskreise, bei Bekannten in Schulklassen unserer Kinder haben. Und so müssen wir eben auch davon ausgehen, dass es möglich ist, dass wir betroffene Kinder an den Freundeskreisen unserer Kinder haben.
Ich habe auch mal gelesen, dass eine Person von 10 wahrscheinlich pädophil ist. Nicht aber natürlich jede pädophile Person auch zum Täter, zur Täterin wird. Und ich finde, wenn man sich solche Zahlen einfach bewusst macht und mal dieses ganze Tabu-Geschisse beiseite legt, ist einfach schon allen viel geholfen, weil diese ganze Scham, die irgendwie da darüber steht, ne? Wie konnte ich, keine Ahnung, meinem Kind diesen Menschen aussetzen oder in der Kita, in diese Kita geben oder weiß der Kuckuck. Durch Aufklärung wird sowas alles, finde ich, wirklich dramatisch reduziert. Ich habe vor 3-4 Jahren angefangen, wirklich sehr intensiv mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich einen Mann gedatet habe, der als Kind missbraucht wurde von seiner Lehrkraft und sein Bruder auch. Und in deren Familie war es super krass, dass die Kinder zwar eine Therapie gemacht haben, aber eigentlich hat die Mutter immer dem Bruder die Schuld gegeben, dem anderen Bruder, weil der gesagt hat, du kannst da hingehen zu dem Lehrer. Es war ein Kind, also niemand ist natürlich schuld, außer der Täter. Und ich fand es unglaublich krass zu sehen, was das für Auswirkungen hatte auf diesen Mann in seinem Erwachsenenleben, dass der einfach wirklich dramatisch dissoziieren konnte. Und das ist einfach bei Missbrauchsüberlebenden oft der Fall. Und ich merke aber, seitdem ich mit diesem Thema so aufgeklärt bin, viel gelesen habe und man sich einfach klar macht, hey, das ist Teil unserer Realität, Punkt, kann man da viel wachsamer mit umgehen. Und dann ist es auch viel weniger Drama. Also wenn ich jetzt mit meinen Neffen auf den Spielplatz gehe, gucke ich mir ganz genau an, was für Männer da auf der Bank chillen, ob die ein Kind dabei haben. Und wenn nicht, spreche ich die an und sage, was machen sie eigentlich hier? So. Ja, also wenn die komisch aussehen. Also, wenn die jetzt nicht gerade ihren Hanuta essen, ne? Aber wie du gesagt hast, ich finde, das ist so die Kernbotschaft. Wenn das Bauchgefühl komisch ist, hat es in der Regel einen Grund.
Ja, also wichtig ist noch, dass wir, Pädophilie ist eine Krankheit, es ist eine klassifizierte Krankheit. Wir sprechen von Missbrauchstätern. Pädophilie leitet sich ja auch so aus dem Griechischen ab und hat mit Liebe nicht gegenüber Kindern nichts zu tun. Es gibt keine konsensbasierte Beziehung zwischen Kindern und Erwachsenen. Es ist immer strafbar und viele denken, dass diese hauptsächlich Männer, die so etwas ausüben, krank sind. Und das ist ein großer Mythos, dass die gar nicht anders können und ihren Trieben nachgeben. Und das stimmt nicht. Männer, die Missbrauch begehen, begehen es, um Macht auszuüben. Und zwar in der tabuisiersten und krassesten Art und Weise durch Sexualität. Die begehen es, um Gewalt anzuwenden gegen Kinder und Jugendliche. Und das ist so ganz, ganz wichtig in der Unterscheidung, dass bei Menschen, bei denen diese Sexualpräferenzstörung festgestellt worden ist, die auch nicht unbedingt danach agieren, die Hilfe finden könnten, für die ist in fast ganz Deutschland Hilfesysteme geben kann, aber dass ein Großteil, oder der weit größere Teil der Taten begangen wird von Menschen, die Gewalt ausüben.
Generell, auch wenn jetzt völlig ab jetzt vom Thema, wenn einem immer gesagt wird, ein Mann kann nicht anders, ein Mann hat einfach einen Trieb, das ist ja nichts anderes. Sorry, aber wir Frauen, wir haben auch gerne Sex. Wir schaffen es auch, diesen Trieb im Griff zu haben. Mhm. Und das, finde ich, ist einfach ganz oft der Punkt. So, mache ich mir eine Sache bewusst und entscheide ich mich dafür, etwas zu tun oder entscheide ich mich, etwas nicht zu tun? Und weil es einfach gerade so ultra aktuell ist, muss ich das hier auch nochmal loswerden. Wie fertig macht es einen bei diesen ganzen Epstein-Files, dass diese ganzen Kinder und Mädchen, die da missbraucht wurden, dass das so hingestellt wird, als wären das wilde Sexpartys gewesen. Das waren Vergewaltigungsveranstaltungen, nichts anderes an Kindern. Finde ich, ist ein Thema, wo man auch echt in der aktuellen Medienberichterstattung echt mal auch drauf achten kann. Also ich finde, je mehr Leute einfach dafür sensibilisiert werden, was Sprache auch macht, wie etwas, ob es eine Sexparty war oder ob es ein Missbrauch an Kindern war, das ist einfach ein himmelweiter Unterschied, was da in unseren Köpfen stattfindet. Und da ist in diesem Kontext, passiert da auch gerade viel Gutes, also viel Aufklärung, viele Content-Creator, die sich da auch stark machen und laut sind.
Ja, auf jeden Fall. Also viele, die sich dafür interessieren, wie können wir das eigentlich systematisch verändern? Also ja, Prävention fängt bei uns Erwachsenen an. Wie kommt die Botschaft dann kindgerecht, altersgerecht zu Kindern? Und wie können wir als Gesellschaft uns überlegen, was sind Mechanismen, die die wir brauchen? Wo können wir besser werden, damit sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen in Deutschland reduziert wird und die Fälle minimiert werden? Ich glaube, da passiert in vielen Bereichen gerade ein Umdenken oder mit den Epstein-Falls, dass wir auch merken, dass zunehmend angefragt wird, wie können wir sowas in Zukunft verhindern und wie sprechen wir darüber und dass die Sprache dann ein wirkmächtiges Instrument ist, zu merken, es ist eben, wie du schon sagtest, es ist keine Party gewesen, sondern es waren Vergewaltigungsveranstaltungen, wo Kinder und Jugendliche gezielt vergewaltigt worden sind. Das nachdem Epstein verurteilt worden ist.
Was wirklich das absolut, ja.
Schon einmal verurteilt worden ist.
Ja.
Genau.
Hast du einen abschließenden Tipp nochmal für unsere Folge?
Ja, einen abschließenden Tipp für alle Eltern im Kita-Bereich, die Kinder im Kita-Bereich haben oder Kinder im Kita-Bereich in ihrer Umgebung, wäre auf jeden Fall das Buch Nein ist Nein. Das ist mit dem Mutzentrum entwickelt worden und die haben vor Jahren schon den Kinderschutz-Rap entwickelt, der viral gegangen ist, den ihr vielleicht auch kennt. Da beginnt so: meine Gefühle sind richtig und wichtig und deine Gefühle sind richtig und wichtig. Und das ist ein totaler viraler Hit. Und dazu gibt es jetzt auch ein Buch. Und das eignet sich total gut, um über Grenzen, über Grenzverletzungen, über Kinderrechte ins Gespräch zu kommen. Und der altersgerecht ins Gespräch zu kommen. Und der andere Tipp, wir haben jetzt sehr viel darüber geredet in unserer Runde über Frauen, über Mädchen, die betroffen sind von sexuellem Missbrauch und die Präventionsbotschaften erhalten. Also geh mit keinem Fremden mit, steck deine Haare unter den Fahrradhelm, damit vorbeifahrende Autos nicht sehen, den langen blonden Zopf nicht sehen. All sowas prasselt auf Mädchen nieder. Und meine Botschaft ist, educate your sons, heißt es auf Englisch so schön. Es muss auch mit Jungs ins Gespräch darüber kommen, dass ihnen A, sexualisierte Gewalt auch erfahren, sie auch betroffen sein können von sexualisierter Gewalt. Aber ich hätte mir gewünscht, dass auch meine Brüder und die Männer in meiner Umgebung hören: achte auf dein Gegenüber. Nur ein Ja ist ein Ja. Und achte darauf, dass du Grenzen nicht verletzt. Und wenn einer deiner Freunde das tut, dann call it out. Und Prävention muss da eben auch anfangen, mit Jungs und Männern über ihr Verhalten zu sprechen.
Das ist, würde ich sagen, das perfekte Schlusswort. Vielen Dank, Heike. Das war toll, dass du da warst. Heike Holz vom Petze-Institut.
Vielen Dank.
Ich danke herzlich für die Einladung in euren Podcast als erste Gästin.
Hey.
Ich freue mich sehr, dass ich hier sein durfte und dass ihr euch diesem schwierigen Thema angenommen habt und so wie wir euch als Podcast kennen, da das dem nicht gescheut habt, euch diesem Thema anzunehmen. Vielen Dank.
War sehr spannend, sehr aufschlussreich. Und ja, wir hoffen, das hören viele. Und ansonsten sagen wir einfach nur, bis später.
Bis die Tage.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.